machen uns quasi schlecht bei dem, was wir gut können und versuchen uns einzutakten in was, was eigentlich nicht unsere Natur ist, vielleicht nämlich die eine zu sein, der Gewinner zu sein, besser zu sein. So. Also überall, wo Bewertung und Vergleich passiert, geht, also ne, da kommen wir alle nicht weiter. Und ich meine, wir schauen Serien, wo dann, es kann nur eine geben, ich habe heute kein Foto für dich. Ne? Also Vergleich und Bewertung ist ja ein Konzept. Und da kann am Ende nur eine einzige gewinnen. In Wahrheit ist es aber so, dass wir nur gemeinsam gewinnen können. Und das haben wir nicht gelernt. Das heißt, wir sind aufgewachsen und haben so Sätze gehört wie, naja, aber das muss man nicht so ernst nehmen. Oder wer denkst du denn, wer du bist? Warum glaubst du, dass du besonders bist? Du fühlst falsch, das ist doch nicht so schlimm. Ne? Alles so Sachen, wo die natürliche Empfindung auch für Situationen gedeckelt wird.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Kulis.
Da musst du dir wirklich lange warten auf die nächste Podcast-Folge. Aber hier ist sie mit einem fulminanten Thema namens What About Sisterhood? Tja, aber bevor ich da jetzt näher drauf einsteige, erstmal ein paar Takte dazu, warum das jetzt so lange gedauert hat. Ihr wisst ja, ich schreibe seit 3 Jahren an einem Buch und nicht nur schreibe, sondern ich male ja auch die Bilder dazu. Und es ist so eine Art Zyklus, ein Göttinnenzyklus, flankiert von biografischen Geschichten. Wie das kam, ja, das ist nochmal eine andere Story, weil ich habe ursprünglich hatte ich eigentlich vor, da so eine Art Coffee-Table-Book mit meinen Illustrationen zu machen. Und weil mich diese Geschichten von den alten Göttinnen immer so begeistert haben, ich gedacht, das ist so aufregend und spannend, was die alles erlebt haben. Und das waren ja nicht nur irgendwelche Powerfrauen, sondern das waren Göttinnen. Das bedeutet, man hat sie verehrt für ihre Eigenschaften und für ihre zyklisches Dasein und für ihr Wissen und für ihre Kräfte. Und das war ein ganz anderes Identifikationsgefühl, auch muss es gewesen sein für diese Frauen damals, weil wir haben keine, in unserem Kulturkreis keine weiblichen Götter, mit denen wir uns so identifizieren können. Dann kannst du mir erzählen, was du willst, das macht was mit einem. Naja, kann ich mich schon wieder in Rage reden, ihr merkt das. Und daraus ist die Motivation entstanden. Und dann kam aber in meinen Schreibworkshops immer wieder der Hinweis, naja, Nadine, erzähl doch mal was aus deinem Leben. Wie haben denn die Göttinnen dein Leben verändert? Was ist denn da passiert? Warum muss ich mich denn dafür interessieren? Hab ich dann irgendwie besseren Sex oder werde ich erfolgreicher oder reicher überhaupt oder fühle mich stärker oder noch empowered? Und naja, und dann musste ich das so ein bisschen erstmal in mein Leben in Bezug setzen. Und jetzt habe ich dieses Werk fast soweit erschaffen. Es ist ein voll illustriertes Bildband mit Geschichten, Mythen über die alten Göttinnen, eine Einführung, eine visuelle Einführung über patriarchale Kulturen und was das Wort Matriarchat überhaupt bedeutet, ist ja immer noch ein Trigger-Thema. Ja, also das, das ist ein anderes das ist ein anderer Schwerpunkt jetzt. Und und wir sind jetzt in der Endphase. Am 6.5. gibt es eine Lesung in der Kölner Agnes-Buchhandlung. Wer möchte, kommt vorbei. Die Anmeldung läuft über die Buchhandlung selbst. Und den Link, den stecke ich euch auch in die Shownotes. Vorab, ich werde das am Ende nochmal sagen, aber ich sage es jetzt nochmal, wenn ihr diesen Podcast irgendwie interessant findet, leitet ihn weiter, schickt mir eine Bewertung oder macht einen kleinen Kommentar auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn wenn ich höre das oder mitbekomme, dass sich das hier jemand anhört, weil im Moment sitze ich hier am Küchentisch und versuche mich nicht zu verhaspeln. Aber bevor es jetzt gleich zu meiner Gästin geht und wir über Sisterhood sprechen, möchte ich an einer Tradition, eine Tradition anknüpfen und das ist die Göttin der Woche.
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Diese Göttin, um die es sich jetzt und hier handelt. Ich wollte schon sagen Göttin der Woche, aber ich weiß jetzt nicht so oft, wie ich den Podcast jetzt aufgenommen habe. Es ist eher Göttin des Monats, aber sie ist so wichtig. Es ist die Göttin Hekate und sie wurde sowas von verteufelt. Warum und weshalb, das möchte ich euch hier erklären. Und dadurch, dass das Thema sehr komplex ist, erlaube ich mir, es direkt aus dem Buch vorzulesen, das geheime Wissen der Frauen. Und Barbara G. Walker schreibt hier in dem Buch Folgendes über Hekate. Eine der ältesten griechischen Versionen der dreifachen Göttin. Hekate hatte ihren Ursprung in der ägyptischen Göttin der Geburtshelferinnen, Hekit, Heket oder Hekat, die sich wiederum aus der Hek oder Stammesmutter des vordynastischen Ägypten entwickelte. Letztere war eine weise Frau. Sie beherrschte die Hekau oder mütterlichen Worte der Kraft. Hekit, in der alle sieben Hathors verschmolzen, befreite als himmlische Geburtshelferin jeden Morgen den Sonnengott. Ihr heiliges Tier war der Frosch, ein Symbol für den Fötus. Noch 4000 Jahre später, als sie für die Christen zur Königin der Hexen wurde, war dieses Tier ihr geweiht. In Griechenland war Hekate einer der vielen Namen für die ursprüngliche weibliche Trinität, die über den Himmel, die Erde und die Unterwelt herrschte. Die Helleninnen betonten bei ihr mehr den Aspekt des alten Weibes oder der Unterwelt, verehrten sie aber besonders mit Riten der Zauberei, Wahrsagerei und Totenbeschwörung weiterhin auf Plätzen, an denen drei Straßen zusammentrafen. Ihre Bilder schützten viele Jahre lang Kreuzwege aus drei Wegen, weshalb sie auch Hekate Trivia, die Hekate der drei Wege, hieß. In Vollmondnächten wurde ihr auf ihren Altären am Wegesrand Opfer dargebracht. Insbesondere Reisende huldigten ihr vor und während der Reise als Göttin der Zauberei und Wahrsagerei. Vom König von Babel heißt es zum Beispiel: Denn der König von Babel steht an der Wegscheide, am Anfang der zwei Wege, und lässt das Orakel entscheiden. Er schüttelt die Pfeile, befragt die Götterbilder. Hekate wurde als Allerliebste, einem Titel des Mondes, angerufen. Ihre drei Aspekte hingen, wie alle anderen Erscheinungsformen der dreifachen Göttin, mit dem Mond zusammen. Einige Überlieferungen zufolge verkörperte sie im Himmel Hekate Selene, dem Mond auf Erden, die Jägerin Artemis in der Unterwelt, die Zerstörerin Persephone. Ältere Quellen sprechen von ihr als Hekate Selene, dem weit fliegenden Mond, der Mutter des Dionysos, obwohl Dionysos eigentlich der Sohn von Persephone war. Das zeigt, dass Hekate und Persephone oft miteinander verwechselt wurden. Hekate wurde manchmal mit Diana, Elithia, der Mondgöttin, in ihren Funktionen als Beschützerin der gebärenden Frauen gleichgesetzt. Manchmal gehörte sie auch zu der Trinität der Himmelsgöttinnen, die aus der Jungfrau Hebe, der Mutter Hera und Hekate, dem alten Weib, bestand. Porphyrios schrieb über sie: Der Hekate ist als Symbol ihrer voränderlichen Phasen der Mond zugeordnet. Ihre Macht drückt sich in drei Erscheinungsformen aus. Als Symbol des Neumondes ist sie in einem weißen Gewand gehüllt, trägt goldene Sandalen und wird von brennenden Fackeln umgeben. Der Korb, den sie bei ihrem Aufstieg trägt, symbolisiert den Anbau des Getreides, den sie je nach der Menge des von ihr gespendeten Lichtes gut oder schlecht wachsen lässt. Spätgriechische Autoren ersannen eine ziemlich gesuchte Erklärung für Hekates Reise vom Himmel zur Unterwelt, einer ursprünglich mythischen Metapher für den Untergang des Mondes. Weil sich Hekate einmal im Hause einer Gebärenden aufgehalten hatte, fürchteten sich die Götter vor einer magischen Ansteckung durch das Geburtsmanna und stießen sie in den Fluss Acheron, um ihre Spuren davon abzuwaschen. Der Fluss trug Hekate in die Unterwelt, wo sie Hades heiratete. Da hier wieder dieser Bezug zu Persephone. Dieser Mythos entstand aus patriarchalen Ängsten vor dem Kontakt mit gebärenden Frauen. Levitikus 12.5 steht hier und man weiß, dass dort einiges steht dazu, wie schmutzig und unrein Frauen sind, die gerade geboren haben und die auch menstruieren. Die Geschichte von Hekates Flussreise ging wahrscheinlich auf einen Brauch zurück, bei dem Mutter und Kind nach dem Wochenbett in einem heiligen Fluss ein rituelles Bad nahmen. Das frühe Mittelalter kannte Hekate als Königin der Geisterwelt oder als Königin der Hexen. Die katholischen Geistlichen verteufelten sie besonders, denn ihrer Meinung nach stellten die Menschen, die sich unter das Patronat Hekates begaben, also die Hebammen, die schlimmste Gefahr für das Christentum dar. Christliche Schriftgelehrte übertrugen die dreifache Macht der Hekate auf ihren eigenen Gott. Sie schrieben von der dreifaltigen Macht Christi, nämlich der im Himmel, der auf Erden und der in der Hölle. Ja, so ist das. Ich muss sagen, beim letzten Satz habe ich noch gedacht, ist das jetzt ironisch gemeint, ja, im Himmel? Auf der Hölle, ich dachte, was wäre im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber vielleicht muss ich da nochmal etwas nachrecherchieren, weil Barbara Walker, sie hat, glaube ich, ihr Leben diesem Wissen gewidmet und jetzt will ich euch aber nicht mehr lange auf die Folter spannen. Es geht jetzt nämlich hier nicht mehr um Hexen, sondern um Sisterhood. Warum tun wir Frauen uns da immer noch so schwer? Ich selber wüsste gar nicht, was ich machen würde ohne meine Freundinnen, ganz ehrlich. Also die holen mich immer aus dem seelischen Loch. Und wir können uns gegenseitig empowern und wir können uns auch kaputt lachen und wir haben da einfach sofort eine Standleitung. Also ich kann die auch für Kikifax anrufen zwischendurch und die holen mich energetisch sofort auf so eine andere Frequenz. Und umgekehrt genauso. Das ist mir total heilig. Aber da gab es aber auch schon die eine oder andere, die mich richtig schön in die Pfanne gehauen hat. Und ich habe immer, ich sehe das Thema Sisterhood dadurch auch natürlich etwas ambivalent. In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne noch diesen Film empfehlen, Smoke Sauna Sisterhood. Ich habe den vor kurzem im Kino gesehen und da geht es um eine uralte Tradition in Finnland und man mag es kaum glauben, es ist UNESCO-Weltkulturerbe, diese Saunatradition, in dem Frauen zusammenkommen in den Schwitzhütten und dort auch von Generation zu Generation sich ihre Geschichten teilen, da Rituale leben, indem sie sich von ihren Ängsten befreien. Das wird teilweise auch als zum Räuchern benutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen und auch Geburten finden statt. Also so eine richtige Allrounder-Kabine und diese Doku ist einfach fantastisch. So, und wir steigen jetzt ein bisschen tiefer ein in die Materie mit jemandem hier, der sich wirklich auskennt, mit Cornelia und ihre Arbeit ist sehr spannend. Sie führt die Frauenkreise und alle Infos zu ihr, sie wird sich da gleich auch nochmal selber vorstellen, erfahrt ihr dann auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Ist auf Zoom haben wir das aufgenommen und viel Inspiration. Viel Spaß und ich sag jetzt nichts mehr. Los geht's.
Wir gleiten einfach mal hinein ins Gespräch, oder? Cornelia, weil du hast, wir sind aufeinander aufmerksam geworden, weil du auch Frauenkreise machst und du hast wirklich sehr spannende Themen, die du bearbeitest. Und deswegen sind wir darauf gekommen, zu sagen, wir machen einmal eine Folge, wo es um das sogenannte, das ist ja so ein Trendthema, Sisterhood geht und uns darüber mal austauschen. Aber ich würde gerne vorab dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen, wer du bist und wie du dazu gekommen bist und was so dein Arbeitsschwerpunkt ist.
Ja, sehr, sehr gerne, liebe Nadine. Also ich freue mich total, dass wir heute einfach mal einen Raum aufmachen und da miteinander sprechen. Also ich bin Cornelia, ich unterstütze Frauen, in ihre Kraft zu kommen. Und die Idee ist weiblich, oder die Idee, ne? Die Meine Arbeit geht dahin, dass wir Weiblichkeit auch als eine Art Superkraft für uns nutzen können. Wie mache ich das? Ich bin systemische Coachin, das heißt, ich begleite eins zu eins. Ich bin Tempelmutter. Das war ja auch unser Anknüpfungspunkt. Das heißt, ich leite Frauenkreise regelmäßig, wo wir zusammenkommen und eben diese Schwesternschaft leben, lernen, ausprobieren. Da kommen wir ja noch dazu. Und ich bin auch Atemtherapeutin. Also ich habe hier in Friedberg in Bayern eine eigene Coaching-Praxis und da arbeite ich mit den Frauen und finde es wirklich ein wundervolles Geschenk. Female Empowerment ist auch wieder so ein Schlagwort, kennen vielleicht viele, aber das ist im Endeffekt das, was ich tue.
Und würdest du mal kurz beschreiben, was ein Frauenkreis eigentlich ist? Weil viele wissen das nicht. Und ja,
Ja,
etwas auch ein bisschen was.
also ja, ich glaube, Frauenkreise gab es immer schon und gibt es in vielerlei Ausrichtungen und Varianten. Da ist der Begriff ja nicht definiert, was es braucht, damit wir sagen können, wir machen Frauenkreise. Also die Art und Weise, wie ich Frauenkreise mache, es sind tatsächlich Frauentempel in Anlehnung an die Awakening Women. Das ist eine Tradition, die vor 20 Jahren, glaube ich, nagel mich nicht fest, die Shamele Adak ist eine Frau, die angefangen hat, wirklich im Wohnzimmer zu tempeln, sich mit Frauen zu treffen. Es ist gewachsen. Mittlerweile gibt es ein weltweites Netz und da gibt es natürlich eine klare Intention für diese Treffen. Und ich glaube, das unterscheidet diese Art von Frauenkreisen. Es gibt ja auch andere, das Rote Zelt oder noch andere, die haben alle eine Idee, ne? Wie treffen wir uns, in welcher Form, wie begegnen wir uns, was sind unsere Rahmen, die wir uns geben. Und natürlich gibt es darüber hinaus, ne? Küchentreffen und alle möglichen, wo halt Frauen zusammenkommen und alles hat ihre Berechtigung. Ich spreche oder in meiner Arbeit geht es wirklich um die organisierten Frauenkreise mit einer klaren Intention, wo wir den Raum sehr sicher halten, dass da einfach Wachstum und Begegnung stattfinden kann und eben Schwesternschaft. Und das ist ja auch wieder so ein Begriff, ne? Was ist Schwesternschaft, was ist Sisterhood? Wir lesen es überall. Haben wir es schon erlebt? Erleben wir es gerade? Lernen wir es? Ne? Also da können wir einfach nochmal genauer gucken auch.
Ja, das ist wirklich so ein Thema. Ich habe, also von meinem Gefühl denke ich, dass sich da gerade auch viel tut, weil ich habe, ich bin noch ein Stück weit so aufgewachsen, diese Konkurrenz auch in Mädchengruppen oder dieses klassische so Lästern oder sich versammeln und Gemeinsamkeiten finden, die einen so verbinden, aber dann ist eine, die passt da nicht rein und auf der wird rumgehackt. Das habe ich doch in meiner Jugend schon stark erlebt. Und es ist etwas, was wie etwas, was so natürlich ist, was von Frauen überhaupt nicht hinterfragt wird, weil sie selber schon von ihren, ich sage es jetzt einfach mal ganz platt, auch wenn es in vielen Fällen nicht stimmt, aber auch schon von ihren Müttern oder gelernt haben oder weil sie es schon so mitbekommen haben, dass man das so macht, dass es von vielen Frauen gar nicht so hinterfragt wurde und wird. Und oft ist es so, wenn eine wagt auch aus der Masse herauszustechen oder sich so anzieht, wie als ob sie jetzt extra auffallen möchte oder besonders laut lacht oder besonders irgendetwas macht, was vielleicht zu auffällig ist oder zu unerlaubt und zu unerhört, da merke ich dann, dass gerade Frauen sehr negativ reagieren. Und ich gehöre nämlich auch zu den Frauen, die gerne mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Und ich habe schon wirklich harte Sachen erlebt, auch mit Frauen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich ja Freundinnen habe über Jahrzehnte, die mich mein Leben lang begleiten und mit denen ich quasi so eine Standleitung habe. Also ich brauche die nur kurz anzurufen und dann ist schon so eine Connection und dann ist es mein Coach, mein Psychotherapeut, mein alles. Also das ist alles in einer Person. Also von daher ist es so, was ich merke, dass richtig Frauen brauchen Frauen. Also ich brauche meine Freundinnen so sehr, weil ich diese emotionale Tiefe gar nicht mit einem Mann haben kann. Also das ist jetzt nur meine persönliche, das ist jetzt nur meine persönliche, es gibt bestimmt andere Beispiele auch. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass dass es da auch so eine Schattenseite zu gibt. Und wenn ich frage mich, also da würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Was ist davon Natur? Weil uns wird ja gesagt, die Frauen sind ja auch gerne stutenbissig. Und was davon ist patriarchal über Jahrtausende anerzogen?
Gute Frage, große Frage. Ich versuche mal, was ich dazu denke. Also zum einen, was du gesagt hast, wir Frauen sind beziehungsorientiert. Das heißt, ich glaube, es ist eine weibliche Natur, dass wir in Beziehung gehen. Das haben wir immer gemacht. Wir waren die, die gucken, dass den Kindern gut geht, dass die Schwiegermutter noch ein Geschenk kriegt und, und. Also in dieser Beziehungsarbeit, das ist ein Talent. Was aber passiert ist, dass es uns immer so ein bisschen zum Nachteil gereicht. Wir haben die schlechter bezahltesten Jobs und. Und es wird ja auch nicht anerkannt. So, also wir machen uns quasi schlecht bei dem, was wir gut können und versuchen uns einzutakten in was, was eigentlich nicht unsere Natur ist, vielleicht nämlich die eine zu sein, der Gewinner zu sein, besser zu sein. So, also überall, wo Bewertung und Vergleich passiert, geht, also ne, da kommen wir alle nicht weiter. Und ich meine, wir schauen Serien, wo dann, es kann nur eine geben, ich habe heute kein Foto für dich. Ne? Also Vergleich und Bewertung ist ja ein Konzept. Und da kann am Ende nur eine einzige gewinnen. In Wahrheit ist es aber so, dass wir nur gemeinsam gewinnen können. Und das haben wir nicht gelernt. Das heißt, wir sind aufgewachsen und haben so Sätze gehört wie, naja, aber das muss man nicht so ernst nehmen oder wer denkst du denn, wer du bist, warum glaubst du, dass du besonders bist, du fühlst falsch, das ist doch nicht so schlimm, ne, alles so Sachen, wo die natürliche Empfindung auch für Situationen gedeckelt wird. Das heißt, wir verlernen quasi unseren natürlichen Instinkten zu folgen und zu vertrauen und in Kooperation und in Beziehung zu bleiben. Weil wir als Gegenkonzept kriegen, es gibt nur die eine. Also wie kann ich kooperieren und am Ende muss ich sie ja doch rauskegeln, damit ich dann gewinnen kann. Na, und wer gewinnt, die mit den längsten Beinen oder mit den schönsten Haaren? Und in diesem Konzept gibt es kein Miteinander vorangehen.
Ja, und vor allen Dingen, ja, das, wie siehst du es denn? Bei Männern ist es ja auch so. Die sind ja auch sehr oft Gewinner. Der Gewinner oder der Sieger und Competition ist ja für die ein ganz großes Thema. Trotzdem sehe ich da, dass die Seilschaften und die Beziehungen, die werden viel schneller geknüpft, ohne dass ihnen die Emotion im Weg steht. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann sagt, also ich würde ja gerne mit dem beruflich was machen, aber irgendwie ist der mir unsympathisch und allein schon, wie der seine Haare trägt und wie der mit seiner Tochter letztens gesprochen hat, also das hat mir gar nicht gepasst und deswegen, also und das sind diese ganzen Gedankenkarussells, die uns da, wo wir uns da gegenseitig, das haben die Männer gar nicht, entweder passt oder das passt gar nicht, passt oder passt nicht oder man kann voneinander profitieren und wenn nicht, dann nicht. Sind da irgendwie auch das klappt irgendwie auf einer anderen Ebene, obwohl die total unter Konkurrenzkampf stehen. Wie siehst du das?
Da sehe ich, also ich kenne Studien, die klar beweisen, dass Frauen anders, also sie gehen in Kooperation und Männer gehen in Konkurrenz. Ne? Also Männer gehen auf, ich will gewinnen und die Frauen gehen, wie kann es für uns alle gut sein? Da gibt es Spiele, die man spielt mit Erwachsenen und da sieht man ganz klar, wie sie orientiert sind. Also es gibt faktisch Unterschiede, davon würde ich jetzt ausgehen, dem würde ich Glauben schenken. Und das ist ja auch fein. Also das macht ja jetzt das eine nicht schlechter als das andere. Ich glaube nur, wir Frauen kommen in ein Dilemma, weil wir dieses Spiel nicht spielen wollen. Wir spielen es aber, um den Job zu kriegen. Wir spielen es, um irgendwie unsere Haut zu retten. Wir kooperieren vielleicht ja auch aus Ideen von, naja, dann bin ich sicher oder dann bin ich finanziell versorgt oder. Und das ist natürlich schräg, wenn wir dann entgegengehen und sagen, naja, aber wir wollen uns selber verwirklichen, wir wollen unsere Werte leben, wir wollen kongruent sein, wir wollen stimmig sein, ne, so. Und du hast es vorher angesprochen, natürlich kennen wir diese Freundschaften, die über Jahrzehnte gehen, ne. Ich habe eine Handvoll Frauen in meinem Leben, die immer, ne, jederzeit, auch nachts. Und trotzdem ist Sisterhood was anderes als Freundschaft. Das heißt, wenn wir im Frauentempel über Sisterhood sprechen oder Schwesternschaft erleben, dann kann das manchmal in einer guten Schwesternschaft tough sein. Na, da kriege ich auch meine Rückmeldung, die ich von jemandem, der Heichi Daichi Butchi macht mit mir, nicht bekomme. Und das ist halt die Frage, was wünsche ich mir? Also wünsche ich mir einen Ort, wo ich quasi immer getragen bin und alle sagen, oh, du bist super? Oder wünsche ich mir auch einen Raum, in dem ich meine Rückmeldung kriege, wirklich und ehrlich, oder einfach auch mal sehen kann, wie jemand anderer wächst, ohne dass es was mit mir zu tun hat. Na, also du hast es angesprochen, eine trägt die Klamotten super, ne? Die kommt rein und puh, der Raum ist voll. Und vielleicht sitzt man an manchen Tagen und so, oh, so will ich auch gern, wie macht die das? Ich bin hier grau und keiner will mich, ich habe vielleicht keinen Mann, kein Kind, was auch immer. Na, also so dieses, man reflektiert ja den anderen an sich und was es macht, ist, ne, es drückt meine Trigger. Wenn jemand so strahlt, dann bin ich die Getroffene und bin die kleine Arme, nehme scheiße Leben. So. Ne, also einen Raum zu haben, wo ich die groß sein lassen kann und selber nicht klein werden muss. Das ist Schwesternschaft. Ja. Und in Freundschaften kann das gelingen. Es gibt diese Freundschaften, aber es ist nicht in dem Wort Freundschaft automatisch mit drin, weil Freundschaften manchmal eben auch so funktionieren, ne, ich sag dir was Nettes, dann geht's dir gut und dann sagst du mir was Nettes. Also ne, so ein bisschen, wir pampern uns gegenseitig. Und das ist halt eine Qualität. Und Freundschaft und Schwesternschaft würde ich eben so abgrenzen zueinander, dass es in der Schwesternschaft nicht immer schön sein muss. Es muss nicht immer angenehm sein, es muss nicht immer harmonisch sein, sondern es muss ehrlich sein. Und Ehrlichkeit kann verletzen, kann ein hartes Stück Brot sein manchmal, aber ich bin damit nicht alleine. Ich bin in diesem Kreis der Frauen. Wenn bei mir 20 Frauen sitzen und jemand erzählt eine Geschichte oder erzählt in 2, 3 Sätzen, was gerade hier ist, was sie bewegt, was hilft es ihr, wenn wir alle in Tränen ausbrechen? Nein, wir sind da. Wir sind da mit der Kraft, die wir heute haben. Ja, also du siehst, es ist nicht so leicht trennbar und trotzdem ist es so, ich versuche so eine Idee von diesen
Qualitäten. Andere Energie, ne? Wenn Frauen in der Schwesternschaft zusammen, ich muss ja sagen, ich war selber noch, ich fange jetzt an, bei den Feuerschwestern dieses Jahr, immer wenn wir Neumond haben, bin ich bei den Feuerschwestern, bin schon sehr gespannt. Aber ich habe sonst noch keinen richtigen Frauenkreis mitgemacht. Und ich glaube, also ich bin ja jetzt ganz, ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Und was, wenn du das jetzt so erzählst, da muss man auch bereit sein. Das bedeutet, da geht es richtig tief ans Eingemachte auch. Ja, also je nachdem. Also das, du weißt nicht genau, was zusammenkommt. Da kommen die Menschen, genau. Die öffnen sich. Und man muss, wie schaffst du den Rahmen? Du leitest das ja. Ne?
Ja.
Wie schaffst du den Rahmen, dass sich alle sicher fühlen, weil man ist ja dann geneigt, in so einer Atmosphäre vielleicht auch Dinge zu offenbaren, die noch nicht mal irgendwie der beste Freund weiß oder so. Oder, ne? Da kommen auf einmal Sachen raus, mit denen man sich auch angreifbar macht oder verletzlich. Ich weiß ja nicht, was danach ist, wenn dann irgendwann der Frauenkreis vorbei ist und man begegnet sich auf der Straße. So.
Ja.
Wie schaffst du dann, den Frauen so eine Sicherheit zu geben, auch dass sie danach nicht rausgehen und sagen, oh, es hat mir zwar gut getan, aber jetzt bereue ich das, weil jetzt weiß meine Bäckerin, dass ich 3 Affären habe oder keine Ahnung.
Ja, genau. So. Genau. Ja. Also in meinen Kreisen wird wenig gesprochen. Das heißt, es geht nicht um die Geschichten, sondern es würde eher dann um dieses Gefühl gehen, oh, ich bin zerrissen zwischen 3 Menschen oder 3 Männern oder ne, so. Also es geht nicht um diese Detailgeschichten. Auch das wäre wieder eher vielleicht Freundschaft. Wie schaffe ich den sicheren Raum? Zum einen hat es was sehr Anonymes und zeitgleich Intimes. Wir kennen nur die Vornamen. Wir haben eben nicht die Geschichten. Und das ist ein schöner Zustand. Ne? Ich bin da als ich. Aber ich bin nicht als ich die Mama, die selbstständig ist und noch irgendwie so, ne, sondern ich bin da als ich. Und der Rahmen wird gehalten durch unser Manifesto. Also die Awakening Women haben ein ganz klares Manifesto, das aus, also eine Selbstverpflichtung, sage ich jetzt mal, das aus der Arbeit über all diese Jahre entstanden ist. Deswegen ist es für mich so ein Geschenk, in dieser Tradition zu arbeiten, weil da ist schon so viel Rahmen da. Und da steht, es sind ungefähr 10 Sätze, ich sag dir jetzt mal die mir wichtigsten. Ne? Da steht zum Beispiel, ich werde das, was du mir erzählst, vertraulich behandeln und es nicht weitererzählen. Wir lesen das gemeinsam, bevor wir quasi tief eintauchen. Das ist das Ritual zum Starten. Ich werde dir zuhören. Wie oft quatschen wir mit Freunden gleichzeitig? Nein, ich werde dir zuhören und alle anderen sprechen nicht. Ich verpflichte mich, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen. Ne? Das wäre jetzt auch so ein bisschen dieser Punkt, wie sehr bin ich schon bereit, mich in meiner Verletzlichkeit auch zu zeigen. Es ist in meiner Verantwortung. Als Gegenbeispiel, es gibt Veranstaltungen und das kann man methodisch machen, dass Menschen sich sehr schnell öffnen. Und da passiert aber auch Retraumatisierung. Da passiert genau das, dass ich danach wie so einen Kater kriege, wo ich mir, oh shit, was habe ich da erzählt? Mist. Ne, so, also das ist, ne, darüber wollen wir uns gar nicht eigentlich austauschen, weil das ist, das geht gar nicht. Ne, ich kann natürlich Menschen öffnen, aber wie lasse ich sie dann nach Hause? Ich muss das ja irgendwie wieder rund machen. Also die Selbstverantwortung wird explizit nochmal angesprochen. Und mein wirklicher Lieblingssatz, ich feiere deine einzigartige Schönheit und deine Gaben. Da steckt alles drin von, hey, du kannst so hell leuchten, dass ich eine Sonnenbrille brauche. Und ich feiere dich dafür. Und so gefeiert worden zu sein von Frauen ist was Besonderes. Habe ich in meinem Aufwachsen so auch nicht erlebt. Es gibt Familienstrukturen, wo das gar nicht vorkommt, ne, wo Mamas ihre Kinder, ihre Töchter nicht feiern für, wie schön sie sind, sondern sie hören, oh, das Kleid kannst du aber nicht tragen, weil. Also ne, da so dieses, hey, ich feiere deine einzigartige Schönheit und deine Gaben. Wir gehen davon aus, dass jede dieser Frauen im Kreis, und wir fühlen das auch, einzigartig ist und jede kann was anderes gut. Und damit sind wir aus Vergleich und Bewertung ausgestiegen und können jede einzelne Frau in ihrer Einzigartigkeit sehen. Und das ist das Geschenk schlechthin, ne, für mich auch. Und deswegen, wenn ich solche Räume aufmache, ist ganz klar, das sind die Eckpfeiler. Wir sind einzigartig, wir hören uns zu. Ein Satz ist auch, ich werde hinter deinem Rücken nicht schlecht über dich sprechen. Also da haben wir auch das Commitment. Natürlich erzähle ich das nicht weiter, ganz klar. Und das schafft einen Raum der Vertrautheit und der Sicherheit. Und alles, was im Tempel passiert, bleibt im Tempel.
Der Begriff Tempel, kommt der zustande jetzt alleine, weil das einfach eine spirituelle Energie ist, die sich entwickelt? Oder habt ihr dort auch sowas, ich sag mal, sowas übergeordnet ist, dass ihr ein Thema an dem Tag habt, das, was vielleicht mit einer Göttin zu tun hat? Oder ist da ein Leitmotiv, dass sich der Begriff Tempel, also da denke ich sofort eigentlich auch also an Goddess Worship oder an irgendwie was?
Ja. Also Charmaine, die Adak arbeitet ganz viel mit Göttinnen, weil die Geschichten, die die Göttinnen erzählen, und da bist du eher die Expertin, glaube ich, einfach fabelhaft sind. Es ist fantastisch. Und das in eine moderne Zeit zu transportieren und auch nicht so sehr aus dem Verstand zu begreifen, sondern wirklich auch hinzufühlen, was ist denn die Energie der Lilith? Wie viel Kali habe ich in mir? So, das sind natürlich Energiequalitäten, über die wir sprechen. Es ist sehr unterschiedlich. Also der Begriff Tempel ist zum einen, ich weiß nicht, ich habe mich sehr schwer getan am Anfang, das auf meine Website zu schreiben, nicht Tempel. Ja. Also es ist, genau. Also es ist jenseits von religiösen Konzepten, spirituell. Was heißt das? Wir sind verbunden mit allem, ja, definitiv. Aber es hat keinen religiösen Hintergrund. Das heißt, es gibt keinen, auch da, wir würden uns ja gleich machen, wir sagen, wir müssen alle aus einer bestimmten Idee heraus. Nein, Tempel heißt einfach, es ist ein sehr besonderer Ort mit einer speziellen, ich würde sagen, Heiligen, was ja einfach eine gesunde, vollkommene Energie beschreibt. Es ist anders als der Alltag. Das ist der Begriff Tempel für mich. Es grenzt sich deutlich ab von einem Küchenfrauenkreis, wo wir miteinander essen und ratschen, was total schön ist. Wir gehen oft danach noch essen. Aber der Tempelraum ist einfach ein ganz besonderer Raum. Deswegen ist dieses Wort Tempel für mich mittlerweile sehr stimmig. Und es ist sehr individuell, wie die Frauen ihre Tempel gestalten. Und ich habe manchmal Themen, ich gehe sehr gern mit der Natur, mit der Energie der Jahreszeiten. Das finde ich sehr stimmig. Das trägt mich auch gut und da haben wir einfach auch viel vergessen, drauf zu achten. Wenn ich jetzt im November ein neues Business starte, ja, ist vielleicht aber einfach nochmal extra schwierig, wenn ich das im April, Mai zum Blühen bringe, wenn auch draußen alles irgendwie startet. Also da, das ist so mein Ansatz. Und natürlich kommen die Göttinnen vor, aber ich weiß von Kolleginnen, die auch explizit die Göttinnen alle quasi durchexerzieren oder die in geschlossenen Tempelformaten bestimmte Themen aneinander reihen. Ich habe das immer sehr offen, weil bei mir kommen Frauen einmal, manche kommen jedes Mal. Also wir haben immer ein Kommen und Gehen. Es gibt ja auch keine Voraussetzungen. Insofern habe ich das eher offen als Format und genieße das auch sehr zeitnah, dann entscheiden zu können, was fühlt sich stimmig an? Ich spüre dann so hin, wer kommt alles, was ist dran? Und in meisten Fällen sind es Volltreffer, dass die Frauen auch sagen, oh ja, genau, das habe ich heute gebraucht.
Das ist echt auch, das sprichst du was an, weil ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Laura Hirsch, die hat die fünfteilige Serie gemacht, From the Goddess. Und der letzte Teil, also da geht es um eine Dokumentarfilmreihe über die Göttin und der letzte Teil geht über unsere eigenen spirituellen Wurzeln. Und das Fazit war auch im Gespräch mit den anderen, wie soll ich sagen, Ritualleiter oder Leute, die sich wirklich sehr lange mit unseren eigenen spirituellen Wurzeln beschäftigen, sei es jetzt Holle oder der Berg Hohenmeißner oder Matronentempel. Na, es gibt ja sehr viele Orte hier auch in Deutschland, die sehr lange über Tausende von Jahren heilig waren. Und sie sagt auch, Fazit ist, mit dem Jahreskreis, also mit dem Jahreskreis zu gehen. Und das wird wirklich unterschätzt, weil es ist so einfach, in Anführungsstrichen, sich wieder mit dieser Energie zu verbinden, wenn sich die Natur zurückzieht, ja, was macht das mit mir? Und wenn wieder alles aufblüht oder wenn etwas anfängt zu sprießen und die Natur zurückkommt, dass das Energien sind, mit denen die Menschen ja auch über Jahrtausende gearbeitet haben, wir das gar nicht mehr, wir da den Bezug auch zu verloren haben, weil die Zyklische uns auch da verloren gegangen ist, weil das ist alles ist immer auch verfügbar, was ja auch ein paar Vorteile hat, aber sich damit zurückzuverbinden, weil das ist wie so eine Energiequelle, die man auch anzapfen kann, ohne viel Hintergrundwissen auch unbedingt zu haben. Da reicht schon der Spaziergang in der Natur.
Ja, das und wir Frauen können ja an unseren Zyklus auch docken, ne? Also tatsächlich an unsere körperlichen Menstruationszyklen. Auch das wird oft unterschätzt. Ne? Warum? Es gibt Frauen, die sind einmal im Monat so frustriert und denken, sie können nichts. Das Wissen darüber, ah ja klar, es ist die Zeit im Monat, da ist es halt für mich so und ich weiß, in 2 Tagen lache ich drüber und denke, ah ja klar, habe ich immer. Ne? Das ist so entspannt. Also wenn ich immer gegen was anarbeite, habe ich so einen großen Energieverlust. Und wenn ich mich aber einlasse in die Rhythmen der Natur, in meinen Körper, ne, wo bin ich denn? Bin ich die junge Frau oder bin ich jetzt schon eher die alte Weise, so wie ich vielleicht, ne? Also auch da zu gucken, wo stehe ich im Leben? Naja, also optisch, wer uns nicht sehen kann, ich bin die weise Frau optisch. Also, ne, so, das sind einfach, da mitzugehen, hat eine andere Energie, als dagegen zu gehen. Aber auch da, die Gesellschaft ist ja quasi alterslos. Ich kann ja auch mit 70 noch ausschauen wie eine 50-Jährige, wenn ich genug Geld investiere, wenn ich genug Mühe mache, ne, so. Wie anstrengend.
Es ist
3 Stunden beim Friseur für eine schöne Farbe. Nee, mache ich nicht mehr. Ist mir zu anstrengend. Ja, ne, es riecht furchtbar, es kribbelt auf dem Kopf. Ich mache das nicht. Und ganz ehrlich, wer das tun will und da Freude hat, ja, da sind wir bei der Einzigartigkeit. Und sich das Recht zu nehmen, und das haben wir auch verlernt, für mich ist es so. Für mich sind meine grauen Haare stimmig. Und wenn mein Gegenüber sagt, und für mich sind diese blonden Strähnchen, die ich mir seit Jahren gönne, einfach ein Bonbon. Hey, voll gut, ich feier dich. Na, also da nicht in dieses, also das ist mir auch wichtig, wirklich im Tempel. Nix muss in unserer Realität, in der Arbeit. Wir lernen, wir gehören nur dazu, wenn wir uns anpassen. Na, also die richtigen Jeans tragen, die richtige Haarfarbe, die richtigen Worte wählen, auch in der spirituellen Szene, ne, was muss ich wissen? Im Tempel musst du nichts wissen und du musst auch nichts machen. Und wenn ich sage, jetzt wird getanzt und du hast Gefühl, boah, ich will mich nicht bewegen. Man kann auch den ganzen Tempel auf einer Matte abseits mit einer Decke und einer Wärmflasche liegen und einfach dabei sein. Auch das ist Tempel. Und für viele ist genau das eine Überwindung, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht mit, aber ne, so, wie oft trauen wir uns das? Und es mag sich klein anhören, aber wenn ich im Tempel sage, nein, ich bleibe liegen und alle stehen auf, dann habe ich schon was gelernt.
Also ich muss auch sagen, diese Beschäftigung mit dem Thema, dass diese Beschäftigung mit dem Thema Göttin, ich war wirklich erstaunt, dass Frauenkreise etwas ganz Normales waren, aber das war oft mit einer gewissen, mit so einer Hausarbeit verbunden. Ja, es gab die Spinnstuben, wo sich Frauen getroffen haben, dann haben die auch gespinnt. Dadurch hat dieser Webstuhl ja auch so einen besonders symbolischen Charakter. Es gibt ja die drei Nornen und die Spinne, den schicken
Ja,
Faden und so.
genau.
Und man kann sich richtig vorstellen, wie die da orakelt haben und wie sich das gedreht haben und symbolisch mit dem Spinnrad auch das Jahreskreis gedreht. Und ich hatte einmal auch eine Dokumentation gesehen über die schottischen Waschfrauen. Und ich habe nur gedacht, also man kann sich ja eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, als Wäsche zu waschen in klirrender Kälte. Ja, irgendwo und mit nichts außer seinen Händen und so einem Schrubber. Ja, aber wie die, also die hatten wirklich ein Ritual für jeden Arbeitsgang, bei dem die da gesungen haben und zu jedem Wringen und Drücken der Wäsche gab es ein Lied, und dann haben die sich das so hin und her geworfen und wieder gedrückt, und dann haben die von den Urahnen noch ein Lied integriert, und dann haben die Kinder noch was dazu gesungen, und das war der absolute Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht,
Ja.
wie konnte man uns denn bitte die Waschmaschine als Heilsbringer verkaufen, ja? Und ich habe mir gedacht, ach, das ist so schade, weil ich gedacht habe, wow, sich auch damit zu beschäftigen mit den Anathemas, ja, also dieses Vulva zeigen als Solidaritätsbekundung, das war für mich, also in diese Themen einzutauchen, war für mich so schockierend, weil ich gedacht habe, wie können sich denn Frauen zur Begrüßung gegenseitig ihre Vulva zeigen, das teilweise auch noch in der Öffentlichkeit, unglaublich. Und dann bin ich erstmal dahinter gekommen, und ich habe auch verstanden, das ist auch so meine persönliche Theorie, dass es immer noch sehr gefährlich ist für Frauen heute in patriarchalen Zeiten, sich zu zeigen, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil wir sehen es ja auch mit Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die 10-mal mehr angegriffen werden, allein im Internet, was sich da tummelt, als Männer. Ja? Frauen, die in der Öffentlichkeit, Frauen, die gesehen werden, kriegen es von allen Seiten ab. Wirklich. Und es ist immer noch so. Und selbst wenn wir sagen, komm, zeig dich und geh raus, es ist auch eine Schutzfunktion. Ich bin der Meinung, auch wenn viele sagen, wir sind jetzt alle gleichberechtigt und Patriarchat ist vorbei, ich bin der Meinung, wir leben immer noch gefährlich. Ja.
Wir leben immer noch im Patriarchat.
Ja.
Punkt. Also Geld und Macht ist tatsächlich noch immer bei den Männern und es verteilt sich einfach nicht gleichmäßig. Und wenn wir jetzt mal weggehen, ne, von Geld und Macht, es gibt einfach zu wenig Frauen, die wirklich einen Impact auf Entscheidungen, auf Geld, auf andere Dinge haben. Und da ist die männliche Energie einfach sehr viel stärker vertreten und die weibliche Energie als ergänzend. Die fehlt. Also es braucht für mich so eine Augenhöhe von Männern und Frauen und dann würden wir gemeinsam die Welt rocken. Das ist meine Zukunftsvision. Dafür brauchen wir aber starke, klare, weibliche Frauen, die diese weibliche Energie leben und nicht getarnt in einem Frauenkörper männliche Energie leben. Und das ist ein Unterschied, ne? Also die Haarfarbe oder die Brüste machen die Frau nicht aus, sondern das, wie ich in Beziehung trete. Na, dieses wieder, wir speisen unsere Energie aus Beziehungen. Und wenn ich in Beziehung gehe, vielleicht auch an der Stelle in kleine Werbung, wir waren neulich im Kino, Smoke Sauna Sisterhood.
Den
Da
habe ich
geht es
auch
um ein
gesehen. Ach,
Weltkulturerbe. Wahnsinn.
absolut. Den müssen Sie, also alle Hörer, den gibt es jetzt, glaube ich,
Ja.
der läuft nicht mehr im Kino. Ich habe den auch im Kino.
Nee.
Und den gibt es aber, glaube ich, den kann man streamen. Lohnt
Ja,
sich.
den kann man irgendwo, genau. Wir Tempelfrauen waren tatsächlich miteinander im Kino. Also was echt Besonderes auch. Aber diese Energie, wie Frauen sich zuhören, wie sie durch Geburtsprozesse gehen, wie sie durch Dramen, persönliche Dramengeschichten gehen und einfach da sind. Also dieses Dasein als Beziehungserleben, wirklich, wirklich umwerfend dokumentiert. Eine schöne Energie auch in diesem Film, sehr langsam, sehr zart und zeitgleich sehr kraftvoll. Und das, glaube ich, ist auch ein Merkmal von weiblicher Energie. Wir mögen sehr sanft und liebevoll und zart sein, aber das ist unsere Kraft. Und dann haben wir, ne, auch ein Kali-Potenzial, wo wir wusch. Wer schon mal eine Frau beim Gebären gehört hat, weiß, von was ich spreche.
Ja,
Ne, also.
absolut. Aber das ist wirklich auch, ja, Weltkulturerbe bedeutet, das haben die Frauen seit Jahrtausenden gemacht. Und ich bin mir sicher, so etwas Ähnliches hatten wir hier auch. Nur wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ein Trauma wegbekommen, auch durch die Christianisierung. Ich will das jetzt einfach auch nochmal, das ist so, wenn du über Jahrzehnte Angst hast, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Und wir sehen ja schon, was 2 Jahre Corona mit uns gemacht hat, ja, wir durchgedreht sind. Und jetzt stell dir einfach mal vor, über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, müssen Frauen darauf aufpassen, und die Geschichten von den Folterungen, die da passiert sind, die sind so schrecklich zu ertragen. Also man kann sich richtig vorstellen, dass das noch, dass wir heute da noch dran zu knapsen haben, was da passiert ist. Weil in der Tat, wenn ich irgendwie nach Italien gehe oder irgendwo in andere Länder, wo das nicht passiert ist, südlicher Raum oder so, da sind die Frauen auch noch mal ganz anders miteinander. Ja, ich glaube, da haben wir echt auch ein bisschen einen weggekriegt, oder?
Mit Sicherheit, die Energie oder die Traumen unserer Ahnen stecken in unseren Zellen. Also Ich finde zum Beispiel die Idee spannend, dass ich ja schon in den Eizellen meiner Mutter schon im Bauch meiner Oma war, ne? Also wir sind körperlich epigenetisch einfach schon
Wow.
eine Weile unterwegs und wir
Das muss
tragen das
ich
weiter.
ganz kurz erklären, weil ich glaube, wenn man es noch nie gehört hat, ist das schwierig. So, ich muss es kurz sagen. Ein weibliches Baby im Bauch der Mutter hat nach dem ungefähr sechster Monat ist das, ne, hat schon die Eizellen in seinem Körper, aus denen dann deren Baby entsteht. Wir haben da so ein Matroschka-Prinzip drin. Drei Generationen verschachtelt in einer. Und
Genau.
das muss man wirklich einmal
Und
sagen.
wer waren die Großmütter? Das waren die Frauen im Krieg, ne,
Ja.
die ihre Männer vertreten haben, während sie gekämpft haben. Die haben ihre Firmen geleitet, die haben ihre Kinder versorgt. Die waren die, die da waren und sich um alles gekümmert haben. Ne, also ich habe auch gelesen, es gibt eine andere Strategie noch bei Frauen als bei Männern. Also es gibt ja Fight, Flight, Freeze. Also flüchten, erstarren, kämpfen. Und Frauen haben noch, wir sichern die Kinder und gehen dann in Beziehungen, um uns zu retten. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das ein Prinzip dieser Kriegsgenerationen auch war, ne? Wir sorgen gut für die Kinder und dann haben wir uns vernetzt und waren miteinander stark und haben geguckt, was kann die eine, was macht die andere, ne, so. Also das sind ja richtige, es gibt ja auch eine Filme und Geschichtsdokumentationen drüber, wie Frauen in Kriegssituationen waren. Und das waren unsere Großmütter. Ne, das heißt, was die erlebt haben, wir können es oft nur ahnen, da ist wenig drüber gesprochen in den Familien, aber es steckt in uns. Und
Total.
dann haben wir eine Generation von unseren Müttern, die auch viel erlebt haben, die Auswirkungen noch direkt erlebt haben vielleicht.
Absolut, absolut. Ich kann, würde ich dir 10 Podcast-Folgen von erzählen, was die erlebt. Allein
Ja.
Fotografien sind so unglaublich, da könntest du, also das ist wie ein Abenteuer, das ist so weit von uns entfernt und das steckt unsere Probleme auf einmal in so eine Relation, dass man sich schon fast schämt über das, worüber man sich aufregt, weil das oft so existenzielle Überlebenskämpfe dann auch sind, ja.
Ja, jein, weil, ne, uns geht es nicht besser, nur weil es jemand anderem schlechter geht, so, aber vielleicht mal zwei Beispiele für was wir da auch mitkriegen. Also die Generation meiner Mutter, so Kriegsende ungefähr geboren, als meine Mutter Kinder bekommen hat, war HIP ganz groß. Das heißt, es wurde dafür geworben, abzustillen. Das heißt, wir stillen die Kinder nicht, es ist total unpraktisch, HIP ist super, Kind ist voll versorgt. Also die hatten nicht mehr die Idee von alles, was ich meinem Kind geben kann, passt und wird auch, ne, individuell angepasst und zeitnah gemacht, sondern, okay, da kommt also eine größere Instanz und sagt, nee, nee, wir haben jetzt die gute Milch für eure Kinder, ne? Und das ist natürlich ein wirtschaftlicher Zweck gewesen.
Ich bin
Also
auch
dieses.
deswegen nicht gestillt worden. Jetzt
Und
wissen
wie bitter, und die Mütter
alle,
wussten
warum
es
ich
nicht
so geflogen
besser.
bin.
Ne? Also schade einfach. Und ich sage nicht, stillen ist es maximal, aber da.
Wir haben, was ich meine, ist, wir haben nicht mehr solche existenziellen Probleme. Es gibt Raum für uns, würde ich schon sagen. Das
Ja.
ist ein Luxus für ein gewisses, dass wir auch mal reflektieren können, was wollen wir
Absolut. Ja,
eigentlich.
ja, ja,
Das
ja, ja.
hatten unsere Großeltern kaum, ja.
Das stimmt. Wir haben anderen Zugriff auf Wissen, wir haben andere finanzielle Möglichkeiten, wir haben mehr Zeit natürlich. Das ist auch ein großer Zeitfaktor. Ganz klar.
Cornelia, ich würde gerne eine Sache noch gerne mal wissen. Wie bist du selber dahin gekommen? Weil das ist eine ungewöhnliche Karriere. Und im Zuge dessen auch gerne mal fragen, wie das dein Leben persönlich verändert hat.
Ja. Also, wie bin ich zum Frauenkreis gekommen? Ich bin, und ich kann es gar nicht anders beschreiben, ich bin meiner Sehnsucht gefolgt. Ich habe tatsächlich auf einer Website gelesen, was ist deine tiefste Sehnsucht, glaube ich, war der Satz. Und ich war so berührt. Also, ich glaube, ich habe tatsächlich sogar geweint. Das hat mich an irgendeinem ganz tiefen Punkt in mir so berührt. Ja, was ist denn meine Sehnsucht? Was wünsche ich mir vom Leben? Wer bin ich überhaupt so? Ne? Also,
An welchem
und
Punkt
das.
warst du denn da gerade? Also als du diesen Satz
Ich
gesagt
war Mama, ich hatte drei Kinder, ich war sehr
hast.
einsam. Ich war sehr einsam. Also es war schon
Oh mein Gott! Einsam,
jenseits
obwohl du
der.
verheiratet warst oder einsam, weil du.
Ja.
Ja, okay.
Ja. Also ja, auch sehr unterschiedlich, ne? Wie ich so Beziehungen definiere und wie auch mein Gegenüber, was wichtig war. Ne? So, also da war einfach viel, wo ich mir dachte, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich hatte nicht vielleicht eine Enttäuschung, aber so echt eine Verwirrung, so, ah, so ist es also. Und ich war einfach suchend ein bisschen, aber nicht so aktiv. Ne? Also ich hätte es jetzt nicht formulieren können damals. Und ich war ja so Ende 30 schon. Also ich habe ein langes Leben gelebt, immer wieder, also ich war immer sehr verbunden, ich war so als Kind auch sehr mit der Natur. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin was Besonderes, ne? Aber also ich hatte keine Begriffe dafür und wollte mich auch nicht besser machen als andere. Also es war eher so diffus und natürlich, je älter ich war, dann haben sich die Dinge auch verändert. Aber ich habe diese Website gefunden und da stand wirklich, wonach sehnst du dich? Was ist deine größte Sehnsucht?
Moment,
Nicht
Moment, Moment.
mehr.
Du warst verheiratet, hattest drei Kinder und hast eigentlich das Leben geführt, was du dir immer erträumt hast, ne? Oder was irgendwo alles, wo alles von außen gesehen in Ordnung war,
Genau,
ja?
ich hatte alles und ich habe es aber nicht gefühlt. Ich
Aber du
habe es
hast
nicht gefühlt.
innerlich warst, da hat dir was gefehlt und du hast dich einsam gefühlt. Und ich frage jetzt mal aufgrund der Tatsache, dass da vielleicht die Connection zwischen dir und deinem Mann war nicht so da, oder das war.
Also heute würde ich sagen, die Connection zu mir selber war nicht da. Ich
Okay.
war nicht mit mir verbunden. Und das spiegeln natürlich die Beziehungen im Außen. Also die Tiefe, nach der ich mich gesehnt habe, die hatte ich selber mit mir nicht. Die anderen sind nur die Spiegel. Und ja, und da war einfach irgendwie, ne, von außen war alles super und alles da und ich habe es nicht gefühlt. Und deshalb, ne, alles zu haben, macht nicht glücklich, sondern es geht um dieses Sein. Da war in mir einfach viel Platz, der nicht besetzt war. Und
Okay.
genau, und ich habe mich dann angemeldet für die Rauhnächte. Es war ein Rauhnachtsseminar bei einer Frau, die eben auch nach den Awakening Women ihre Tempel und ihre Retreats gestaltet. Und ich bin hingefahren, und ich weiß noch, auf der Autobahn, es hat geschneit und dachte ich, oh, ich glaube, ich drehe um. Also ich hatte wirklich eine Angst, eine Aufregung und dachte, ich kann da nicht hinfahren. Also es hat mich so viel Mut gekostet. Ne? So, ich kannte da keinen, ich wusste nicht, was da kommt, ich hatte keine Idee, ich hatte vielleicht auch eine Sorge, ne? Sowas wie, oh, ist das vielleicht eine Sekte oder so, weiß man ja nicht. Ja, und ich bin zum Glück hingefahren und habe
Das war ein
mich über
Impuls.
die.
Also das war ein Impuls. Kein, du warst vorher da nicht involviert, du hast davor nicht recherchiert oder warst
Ich,
nicht in einer
nein.
esoterischen Szene, sondern hast nur diese Sachen gesehen, du hast so einen Ruf gehabt und gesagt, da
Ja,
muss ich jetzt hin.
genau.
Okay.
Ich bin meinem inneren Ruf gefolgt. Ich glaube, so würde man es immer plakativ sagen. Ich habe es wirklich gemacht. Ich bin meinem Ruf gefolgt. Und ich kam da an und ich hatte das beschissenste Zimmer und es war ganz doof. Shit. Ne, so. Und dann komme ich, die erste Frau sagt dann zu mir, ah, du warst noch nie im Tempel. Ah, du wirst es sehen. Oh, wo bin ich hier gelandet? Mist, 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 ne? So. Und dann ist was Spannendes passiert. Der Retreat ist gestartet es war Abend, es war schon dunkel und es war ein Raum, wo wir noch nicht drin waren, sondern wir sind quasi durch den Raum, durch die Tür rein und da war in der Mitte eine Mitte, also eine Kerze und schön gerichtet mit Karten und Steinen und also ganz schön gemacht. Und Kissen drumherum, so Meditationskissen. Und ich habe mich da hingesetzt. Und das war wie Heimkommen. Also ich saß nur im Kreis. Also da hat noch keiner was gesagt. Einfach dieses sich da hinsitzen, mit diesen anderen Frauen im Kreis sitzen, hat bei mir schon ein Gefühl von Entspannung, von hier bin ich daheim. Also ich fühlte mich in dem Moment tatsächlich angekommen und auch in diesem Kreis willkommen. Und das ist jetzt 5 Jahre her, oder? Ich weiß nicht, ich bin zeitlich nicht so genau. Also irgendwie 5, 6 Jahre her. Also gar nicht so lang. Aber es hat mich nie wieder losgelassen. Und dann habe ich natürlich das intensiviert. Ne? Ich wollte da mehr. Ich wollte auch gucken,
Aber darf ich
wie
mal fragen, du
funktioniert.
hattest ja die drei Kinder, warst du hauptberuflich Mutter oder hattest du noch einen anderen Job, den du gemacht hast, dass du gesagt hast, ich will dir jetzt trotzdem mehr, aber wie konntest du das alles unter einen Hut bringen?
Ja, also ich glaube, auch da ein klassischer Weg. Ne? Ich war in der Personalentwicklung, ich habe immer Seminare und Trainings gemacht. Das war so seit ich 20 bin, habe ich immer mit Gruppen gearbeitet. Ich habe Erwachsenenpädagogik studiert, habe dann nach meinem letzten Kind, als die gerade abgestillt war, habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Ne? So, und ich habe dann also das Arbeitsleben dann beendet quasi, das Klassische, bin nicht mehr aus der dritten Elternzeit zurückgegangen in die Firma, sondern habe dann gekündigt und habe mich Vollzeit selbstständig gemacht als Coachin. Vollzeit mit drei Kindern heißt ja in der Realität, ich hatte ein paar Klientinnen, Kundinnen, es war okay, aber es war nichts, von was ich leben kann. Und je mehr quasi familiär los war, desto kleiner war meine Arbeit. Und dann kam Corona, da war ich dann Hausfrau und Mutter Vollzeit, weil ja klar ist, dass der andere dann Vollzeit seine Arbeit tut und dass ich dann meine drei Kinder beschule. Also das hat mich ins Deutschland der 50er Jahre zurückkatapultiert und ich war sehr wütend darüber. Ich fand das sehr ungerecht, ich fand das schlimm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja aber schon die Tempelarbeit und ich muss sagen, ich habe sie online gemacht dann. Ich habe gerade meinen ersten Tempel eröffnet, dann kam Corona, dann habe ich die Abende online gemacht und das hat mich auch durch diese Zeit getragen.
So weil
unpersönlich.
Ihr gemeinsam diese, weil ihr, das hast du dich nicht mehr so allein gefühlt oder die anderen Frauen auch und es war, ist irgendwas entstanden, ja?
Es war einmal im Monat Tempel, das war fest und das ist heute noch so. Einmal im Monat wird getempelt und mittlerweile tempeln wir in Schloss Blumenthal, ne? Wir sind wieder in Real, wir können uns umarmen, wir können da sein, wir können uns Taschentücher reichen, all das. Das ist natürlich nochmal anders, ne? Es ist natürlich gewachsen über die Jahre und wenn da 20 Frauen sitzen, hat es natürlich eine riesen Energie und manchmal sind es auch nur 5, wir tempeln immer. Aber das ist schön entstanden und ich habe dann auch eben bei den Awakening Women die Trainings gemacht als Tempelmutter. Aber ich kannte ja, sage ich mal, Gruppenarbeit schon aus der Praxis. Ich habe früher für große Firmen, ne, waren da 100 Azubis, die dann irgendwie Teamtraining gekriegt haben und Konflikttraining. Also die Grundzüge von, wie Gruppen funktionieren, die hatte ich intus, das habe ich viele Jahre gemacht. Aber die Art und Weise, den Raum aufzumachen, ist natürlich ein ganz anderer. Ich bin nicht Lehrerin, ich bin nicht übergeordnet, wie man es vielleicht im Ashram manchmal auch kennt, dass die so erhöht sitzen. Ja. Wir sitzen alle auf Augenhöhe im Kreis und diese Qualität fand ich so schön. Also finde ich nach wie vor, auch wenn ich den Raum halte, ich bin trotzdem auch eine. Es ist eine spannende Doppelfunktion. Ich gehöre dazu, ich bin eine von den Schwestern und gleichzeitig bin ich die, die den Raum hält, die Zeit hält, die die Inhalte mitbringt, die inspiriert, die anstupst, die auffängt und auch zumacht, wenn jemand noch nicht gut verräumt sich nach Hause begeben mag, dann sprechen wir noch kurz, was braucht's, meld dich, wenn was ist.
Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, hast dich einsam gefühlt, weil du noch nicht mit dir selber verbunden warst und
ja.
Das war ja auch ein Weg, wenn ich das richtig verstehe, dich wieder mit dir selber zu verbinden.
Ja.
Würdest du sagen, das hat auch hat das auch eine Dynamik gebracht in eure Ehe? Hat euch das wieder näher zusammengebracht? Oder weil das ist ja oft auch ein schwieriges Thema, wenn Frauen sich dann weiterentwickeln. Ja?
Es ist tatsächlich die Hauptsorge meiner Klientinnen. Wenn ich zu dir ins Coaching komme, muss ich dann meinen Mann verlassen? Naja, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es ein Qualitätsmerkmal, dass Ehen oder Beziehungen Veränderung und Wachstum zulassen. Und in anderen Fällen gelingt es nicht. Und dann ist es auch eine erwachsene Entscheidung zu sagen, okay, dann geht jeder für sich in aller Freundschaft oder im Guten. Alles ist möglich, ne? Und das ist sehr individuell, sehr verschieden. Und ja.
Weil du es am Anfang so erwähnt hast, ist natürlich, ich merke, dass auch in meiner Ehe, das wird nicht unbedingt Selbstverwirklichung, ja. Also sagen wir mal, ich würde jetzt Coachings buchen, wie werde ich beruflich erfolgreich? Für sexy Feministinnen vielleicht jetzt noch. Also, cool und trendy ist, ja. Aber irgendwas jetzt, was mit Spiritualität und mit Göttinnen und hier fliegen mittlerweile so viele Bücher rum, ja.
Ja. Wenn ich
den Mann stoppe, das ist richtig schon für ihn, ja. Hart.
Naja, also eine starke Frau kann, oder eine starke, eine gesunde, eine wilde Frau, eine mit sich sehr bewusste und klare Frau kann einfach eine Überforderung oder auch eine Zumutung sein. Also dieses, ich mute mich anderen zu, das haben wir auch in anderen Kontexten. Ne? So, Kinder machen das, die muten sich zu,
ja,
die fragen nicht,
ja,
ob Mama heute Lust oder Zeit hat, sondern pff, so, ne? Also, aber dieses sich zumuten und auch in der Verletzlichkeit zeigen, macht mit dem Gegenüber was und manchmal ist es für Männer echt auch schwierig, ihre Rolle, die sie kannten, zu verlassen und vielleicht nicht nur der Versorger zu sein, sondern jetzt vielleicht sogar der da eine verletzliche Frau sieht auf einmal. Ne? Die können auch überfordert sein oder mit der Stärke überfordert. Also ich glaube, das sind sehr individuelle, liebevoll zu begleitende Prozesse, ne, wo auch der andere steht, weil in all dieser, hey, ne, es geht um mich und was wünsche ich mir, bin ich gut mit mir verbunden? Der nächste Schritt ist doch dann immer, hey, bin ich gut mit dir verbunden? Und wenn ich wirklich bei mir bin, also auch im Tempel, ne, wir kommen immer erst bei uns an. Es ist echt eine Zeit für dich selber. Und wenn du gut mit dir connected bist, erst dann schauen wir, wer ist denn noch da? Wer ist denn noch im Kreis? Übertragen auf die Beziehung, wenn ich gut mit mir bin und klar mit mir bin. Wie geht's denn meinem Gegenüber? Hat der gerade Stress in der Arbeit? hat der Ängste? Na, wo ist er denn gerade? Und wie erreichbar ist er vielleicht auch? Oder wie sehr kann er denn überhaupt mich gerade erfassen? Also, na, da geht es am Ende des Tages wirklich um, wie sind wir in Kontakt mit uns und den anderen um uns rum? Auch mit Kindern. Wie gut bin ich mit meinen Kindern in Kontakt?
Ja.
Aber die erste Anlaufstelle bin ich. Ja. Wie bin ich mit mir selbst im Kontakt? Und von dort geht's. Und ich glaube, da wird auch viel, ne, jeder will eine tolle Beziehung oder tollen Sex oder was auch immer. Naja, aber der Schritt vorher, wenn der halt fehlt, ist es schwierig.
Ja, ja. Helfen dann in den Frauenkreisen, helfen die Geschichten der anderen Frauen, auch mit mir selber in Kontakt zu treten? Also im Sinne von, du bist ja systemische, du machst dieses systemische Coaching. Ist es so, dass die Geschichten irgendwo auch resonieren mit den anderen, dass sich dadurch auch etwas ergibt, dadurch, dass jemand, also es ist nicht so nach dem Motto, oh, jetzt hoffentlich bin ich jetzt mal dran, sondern ist jede Geschichte auch vielleicht eine Geschichte, die etwas mit einem selber zu tun hat? Ja.
Also wenn ich die Frauen frage, wo bist du gerade oder wie geht's dir gerade, was ist gerade hier? Also es geht ja immer darum, was ist jetzt in diesem Moment hier, weil wir haben eine Vergangenheit, wir haben eine Zukunft, ne? Hier ist der Moment. Da kommen dann eher sowas, also wir breiten nicht die Geschichten aus, sondern das wären dann so Antworten wie, oh, ich bin gerade traurig. Okay, was ist diese Traurigkeit? Ne? So, also wir würden eher mit diesem Gefühl gehen und dazu dann, na, tanzt die Traurigkeit oder ne, lass sie da sein, mach sie groß, atme sie. Ne? So, das ist das, mit was wir arbeiten. Das heißt, wir haben die Geschichten gar nicht. Die können wir uns später im Gasthaus erzählen. Und das ist manchmal auch total schön, weil dann sowas, ah, das arbeitest, oh cool, ich komme mal zu dir. Oder ne, eine baut Trommeln. Und also diese, wie wir es ja sagen, ne, einzigartige Schönheit und Gaben, das sind ja Schätze, die wir eben in dem Format des Tempels vielleicht gar noch nicht sehen. Deswegen finde ich für mich, für meine Tempel, dieses danach miteinander sein. Und manche Frauen sagen nicht, verheim, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich.
Ja.
Und alles ist fein. Ja. Es gibt ein Tempelformat, wo wir tatsächlich auch mehr erzählen. Und wie, das heißt der Rat der Frauen. Wo wir wirklich ein Thema reinlegen. Kannst du dir vorstellen, wir sitzen und wir legen ein Thema in die Mitte und sagen, hey, das beschäftigt mich zutiefst. Und dann kann jede Frau, was sie quasi als Impuls kriegt, für die andere reingeben.
Total spannend. Das finde ich ja super.
Das ist ja, und wichtig ist aber an der Stelle, und das ist wirklich eine wichtige Feinheit, es geht nicht um mich. Also ich lege nicht mich rein. Wenn ich sage, ah, das kenne ich auch, ich hatte da meine Schwester und die Freundin dieser Schwester war blablabla, dann ist die Energie von der Frau an mich weg. Sondern es geht wirklich darum, ah, ich höre, du hast da eine Verletzung, ich sehe dich, ne, so. Also wir bleiben bei dieser Frau und das ist wirklich eine Übung. Und ihr könnt, alle, die das hören, mal in Selbstbeobachtung gehen. Wenn du mit jemand sprichst, wie lang schaffst du es, die Energie bei deinem Gegenüber zu halten oder kommst du dann mit deinen Geschichten mit rein?
Ja, das ist
also der Öffnungssatz ist, ah, das kenne ich auch und dann ist man eigentlich schon, ne, ich habe, und dann nimmt man die Energie zu sich. Und das ist ganz klar in diesem Tempelformat nicht, also da würde ich auch stoppen. Das ist nicht, so sprechen wir nicht, sondern es geht wirklich darum, sich bei der Frau zu bleiben. Total. Also kannst du dir vorstellen, wie ein Ball, ne? Ich nehme den Ball der Energie nicht von ihr.
Ich würde jetzt schon am liebsten da mitmachen.
Einmal im Monat im Schloss Blumenthal.
Aber allein das Hotelzimmer. Ich muss das noch erzählen, wie toll das aussieht. Wenn man sich, kannst du mir nochmal sagen, wie die Website heißt? Sag nochmal, dass man sich das anschauen kann. Das ist www.
Du meinst, ja, ja, du meinst meine Website oder Schloss Blumenthal? Also meine Infos kriegt man bei www.menschfraumutter.de. So heißt menschfraumutter.de in einem Wort. Genau, und da findet man auch die Tempeltermine und auch alle Links zum Schloss. Und genau, also wer da gerne mal mit mag, es gibt auch Sonderpreise.
Für Schloss, man muss das jetzt einfach sagen, das ist nicht nur irgendein Schloss, wo du da so ein Räumchen mietest, sondern ich habe das Gefühl, also das habe ich jetzt nur durch die Recherche online gesehen, dieses ganze Schloss und die Umgebung ist auch einem ganzen Thema gewidmet. Also das ist so, als ob das irgendwie dieses wunderschöne Gebäude mit der wunderschönen Umgebung, mit diesen wunderschönen Gärten, sind total geöffnet für diese Art von Denken und Neuausrichten. Also das ist wirklich, da kriegt man ja richtig Lust, ja, dahin zu kommen, ja.
Ja, und also ne, www.schlossblumenthal.de, wen es wirklich interessiert, da lebt eine Gemeinschaft, es ist ein energetisch toller Ort, sehr, sehr, sehr alte Bäume, also wirklich auch tatsächlich als Ort spannend, die Gemeinschaft, die Gebäude wunderschön gemacht, es gibt verschiedenste Veranstaltungen. Man kann da auch heiraten, falls jemand gerade dran ist. Also ne, da kann man ganz viel tun und es ist einfach schön. Ich schlafe auch manchmal im Hotel einfach nach dem Tempel, weil es so schön ist und dann kann man noch frühstücken oder was. Also es ist ein guter Ort, um einfach auch mit sich zu sein und es gibt spannende, inspirierende Veranstaltungen von Breathwork über Salsa, über Gemeinwohlthemen, ne? Also auch sehr über Nachhaltigkeit. Die haben, wie sagt man da, Permakultur ist da ganz groß und da sind auch die Experten vor Ort. Also auf vielen, vielen Ebenen sehr inspirierend, der Ort. Und ich bin da einfach gerne. Und für mich ist es ein Geschenk und ein Glück, dass da meine Tempel sein dürfen. Ne? Also es ist, hat sich sehr gut gefügt für mich. Bin da sehr dankbar.
Toll. Merkst du, wenn man das so jetzt kollektives Feld gesprochen, ja, dass sich bei den Frauen auch etwas tut, im Sinne von Solidarität untereinander, abgesehen von, dass es jetzt auch solche Frauenkreise gibt, aber merkst du, dass sich auch etwas bei Frauen gerade ändert, dass da ein anderes Gespür dafür ist, dass es schon auch hilfreich ist oder dass sich gegenseitig zu unterstützen oder dieses Sisterhood etwas ist, was sie in ihren Alltag tragen können? Merkst du das?
Ja. Also ich merke das absolut und ich bin selber Teil davon. Es wird bei mir selber auch immer, immer größer. Das sind Umzüge, die die Tempelfrauen miteinander wuppen, wo dann Mama, Schwester, ne, also aus verschiedenen Gruppen auch dann die Frauen da sind. Ich fand das sehr, also war jetzt vor ein paar Wochen, ich fand das sehr berührend auch zu sehen, ne, wie viel Frauenkraft da bewegt, auch materiell bewegt. Oder dass wir da im Kino waren miteinander, dass es auch immer wieder einzelne Frauen gibt, die einem so bleiben, ne, wo der Kontakt auch intensiver wird, wo man auch mal anrufen kann für einen Rat oder so. Also das ist, es schwappt immer mehr aus den Tempel-Settings für mich jetzt zumindest raus. Und diese Sehnsucht wird immer größer. Die Frauen sind mutiger, auch zu sich zu stehen. Ich finde diese Zeitqualität mega. Und ja, es gibt immer mehr Veranstaltungen, aber ich erlebe das schon im Alltag auch, dass da ein Umdenken gibt. Auch die Kids, wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, wie die miteinander sind, wie eine Klassenstruktur jetzt in der Mädchenschule zum Beispiel. Also ich erlebe die als sehr liebevoll miteinander und sehr entspannt und irgendwie supportive. Also ich glaube, die haben so eine Idee von, ja, wir wachsen miteinander, wir gehen ja alle, ne, gemeinsam hier. Also ich bin da total zuversichtlich und ich erlebe da ganz viel Positives und mehr davon, mehr davon, mehr davon, ja, aber es ist schon ganz viel da.
Es ist, ja. Es passiert viel, ne? Ja, ich merke es.
Ja, und auch da nicht ab, ne, also wenn wir in einen Tempel so als heiligen Raum oder so, das gibt ja auch andere Veranstaltungen, hingehen, neugierig sein, rausfinden, ist es was für mich?
Ja.
Und dann am Ende, naja, manchmal passt es, ne, jeder sucht sich und es gibt so viel Verschiedenes, manches ist mit Singen, mit Musik, mit, also es gibt ein richtig schönes Buffet, sag ich mal.
Aha.
Und jede Frau sucht sich ihr Lieblingsessen, ne? So würde ich es beschreiben. Und das ist toll. Und ich meine, Blumenthal, es gibt ja auch ganz tolle Festivals, nicht nur da. Es gibt ja auch viel in den bayerischen Regionen oder auch im Ausland. Es gibt tolle Festivals, wo wirklich Menschen in Kontakt kommen. Ne? Sich sehen, sich begegnen, Männer und Frauen.
Das
ganz tolle Sachen.
Ne? Das,
zum Beispiel das Elfenfest, aber das Herzflug ist zum Beispiel auch ein Fest in Blumenthal, wo, ja, wo es wirklich darum geht, richtig mit sich selber in Kontakt zu gehen. Da wird dann getanzt, da wird meditiert. Da gibt es auch Formate, wo Männer- und Frauenkreise zusammenkommen. Also wer da sich einfach mal
voll
ganz liebevoll reinstürzen mag, ne? Es gibt genug schöne, gut gehaltene Räume, wo man sehr sicher auch experimentieren kann, weil darum geht's, ne? Einfach ein gutes Gespür für, was zieht mich an, oder man merkt auch sehr schnell, wenn halt was nicht stimmig ist oder wenn man den Leiter nicht mag oder so, dann geh woanders hin. Es gibt genug.
Ja. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und ich, ja, ich beschäftige mich ja gerade sehr mit dem Thema, dadurch, dass ich mitten da drin bin, das Buch zu schreiben.
Ja.
Und, ich merke dann, also es gibt bei der Inanna, die hat eine, so eine, ja, die wird manchmal als Dienerin oder die Königin des Ostens oder beste Freundin, die Ninchubur, die ihr Leben lang begleitet und die immer bei ihr ist und sie mit ihr durch dick und dünn geht und die Dämonen bekämpft. Dann gibt es Demeter und Baubo, die sich, die Baubo, die Demeter da in der größten Depression mit ihrer Witze erzählenden Vulva aufmuntert. Ja. Dann gibt es auch eine Überlieferung von Kali, die gegen Dämonen kämpft, mal wieder, und nur mit Hilfe der anderen Göttinnen, die sie dann irgendwie durch ihre Vulva in sich reinsaugt, ja, diesen Kampf gewinnt. Also ich lese da unheimlich viel von einer total bedingungslosen Frauensolidarität. Und dann denke ich mir,
Ja.
ja, eigentlich toll, weil wir müssen es nicht unbedingt neu erfinden, sondern wir können darauf zurückkehren. Das ist irgendwo in uns drin so tief verschachtelt
Ja.
und so verbuddelt, dass es schon fast überwältigend sein muss, das auf einmal nochmal rauszuholen, weil es war ja eigentlich schon immer da. Und es ist irgendwo, ich bin auch sehr fasziniert davon, dass das wieder in unser Bewusstsein zurückkommt. Und
Ja. Also es ist ein Erinnern tatsächlich.
ja,
Es
das ist
steckt
ein
in
Erinnern.
uns. Wir haben da ein Gespür, auch wahrscheinlich wie so Detektoren, ne? Wir haben einen Sensor, der uns dahin zieht, und dann einfach auf der Autobahn nicht umdrehen. Das ist der einzige Trick. Weil diese
Ja,
Hürde, ne? Die haben wir wahrscheinlich immer, wenn wir was
super.
Neues wagen. Genau,
Ja.
also einfach über diese Hürde, über diese kleine Hürde, und
Dann
dann
rollt.
läuft's.
Also,
Ja,
ja.
erinnern.
Ich verlinke aber alle deine Website, die Kurse, das kann man noch immer alles anschauen. Die Website ist übrigens richtig toll.
Danke.
Schön gemacht, sehr übersichtlich. Man kann sich da gut orientieren. Man hat einen Eindruck auch von den ja, Locations, ja, und wie gesagt, das schöne Schloss. Also, es ist wirklich, ich glaube, das, ja, das lohnt sich wahrscheinlich wirklich allein schon, weil das sieht schon so wahnsinnig toll aus.
Ja.
Und ich hoffe, ich bin auch bald dabei, ja, in
Das
Köln.
hoffe ich auch,
Oh,
ja.
ja. Ich bin ja auch mit
Ja.
den Kindern hier und das ist immer so ein Drama, bis ich mich mal wieder so ein paar Tage mal rausknipsen kann, aber ich hoffe, dass ich da auch bald hinkomme.
Also ich hatte schon Frauen, die haben die Männer mit den Kids ins Restaurant geschickt und sind in Tempel gekommen, und danach sind wir alle zusammengekommen.
Ja, das ist auch schön.
Oder man kann im Blumenthal auch mit dem Wohnmobil stehen oder so. Also ne, das ist immer ganz lustig, weil ich würde auf so eine Idee vielleicht gar nicht kommen, aber manchmal sind die Frauen sehr findig drin, auch was miteinander zu verbinden oder ne, so. Also ja, da gibt es ganz viel Potenzial, das ich gar nicht sehe zum Beispiel.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ja.
Absolut, ja. Wenn der Ruf laut genug ist, dann sind wir Frauen sehr gut drin, dahin zu kommen. Ja.
Unstoppable, unstoppable. Ja, gut.
Ja.
Also,
Schön.
gibt es noch irgendeine Sache, die du zum Abschluss noch sagen möchtest, dein persönliches Fazit aus deiner langjährigen, aus dem rückblickend?
Ich mag erinnern daran, dass wirklich wir haben in uns eine Sehnsucht, wir haben in uns ein Wissen. Und wir haben verlernt, darauf zu hören. Das heißt, wenn es Impulse gibt für eine Veranstaltung, für einen Ort oder für irgendeinen nächsten Schritt, in den allermeisten Fällen ist das ein richtiger Impuls. Und das, was es aber schwierig macht, ist quasi das Erlernte drüber. Deswegen wirklich zurückerinnern an diese Weisheit, die in uns steckt. Da mag ich gerne ermutigen, weil dann ist, ne, das ist einfach unser Leitstern. Es liegt in uns. Wir wissen ganz, ganz viel. Und da ist ein Schatz
Das kann
an
ich nur
Möglichkeiten.
bestätigen. Auch wenn man es nicht hören will, dass der Bauch manchmal Sachen sagt, die man vielleicht nicht hören will, aber der hat oft recht, ne? Also Cornelia, ich
Gut.
bedanke mich sehr. Das war sehr spannend und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, über das wichtige Thema zu sprechen. Und erstmal alles Gute.
Vielen, vielen lieben Dank. Es war ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank, liebe Nadine. Und
So, das war's für heute. Das Gespräch, das haben wir in der Tat schon im Februar aufgezeichnet und ich bin erst jetzt dazu gekommen, diesen Podcast zu schneiden. Wir waren in den letzten Wochen so damit beschäftigt, dieses Buch endlich zu Ende zu bringen. Es ist jetzt im Layout, von daher ist es immer noch nicht ganz fertig, aber zumindest kann ich mich jetzt etwas rausziehen und konnte heute diesen Podcast schneiden. Und im nochmaligen Hören habe ich natürlich erstens wieder festgestellt, dass irgendwas mit meinem Mikro nicht richtig in Ordnung war, also Entschuldigung dafür. Zweitens, dass ich in meiner Rage, ich bin dann immer auch so aufgeregt, ja, wenn meine Gesprächspartner was so Inspirierendes erzählt, dass ich da manchmal nicht anders kann, als so ein bisschen reinzugrätschen. Ich weiß, das ist völlig unerzogen und es gibt bestimmt auch wieder einige Hörer, die sich denken, um Gottes Willen, diese Nadine, ich kann es nicht mehr ertragen, wie sie da laufen, die Gesprächspartner reingrätscht. Aber ja, ich habe es irgendwie nicht unter Kontrolle. Sorry nochmal dafür. Nichtsdestotrotz, ich fand es auch im jetzt nochmaligen Hören von außen, hat es mich noch einmal so inspiriert und mir auch nochmal so klar gemacht, wie wichtig das Thema Schwesternschaft ist. Und Ja, vielleicht gibt es auch die ein oder andere, die ein oder andere Aussage, bei denen es bei euch auch Klick gemacht hat. Also lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich immer über Feedback, denn ob ihr es glaubt oder nicht, ich sitze hier ganz alleine vor meinem Laptop mit dem Mikrofon, während ich mir so ein bisschen die Zeit herausnehme und die Uhr immer im Blick halte, weil spätestens irgendwie in einer halben Stunde schon wieder ein neuer Termin ansteht. Und ich denke dann immer, ich hoffe, es hört jemand. Ja, hoffentlich findet es jemand genauso inspirierend wie ich. Und wenn das so ist, hinterlasst mir gerne Bewertung. Auf Apple Podcast kann man sogar ein bisschen was schreiben. Bei Spotify braucht man es nur zu abonnieren und ein paar Sternchen zu klicken. Auf Instagram gerne den Link teilen oder der besten Freundin weiterleiten. Passt ja thematisch super. Und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Vielleicht sehen wir uns ja auch bald bei der Buchpräsentation oder die Lesung vorab am 6.5. in der Buchhandlung Agnes, die Agnes-Buchhandlung in Köln. Und bis dahin kann ich euch sagen, es geht wieder weiter mit dem Podcast. Es warten spannende Themen noch, sind schon in der Pipeline. Wir haben jetzt wieder den Flow. Also es lohnt sich wieder regelmäßig hier rein zu hören auf diesen Kanal. Also bis dahin erstmal alles Gute und bis bald.
Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.